Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am ersten Advent. Das Ende des Jahres beginnt. Vielleicht freust du dich darüber, vielleicht bist du wehmütig. Vielleicht kannst du es noch gar nicht so richtig realisieren, weil November ist zu Ende und der November, bei mir auf der Arbeit sagen alle gerade immer, ja, der November ist ja schon lange der neue Dezember. So nach dem Motto, im November ist alles stressig. Irgendwie hat man gemerkt, der Dezember ist so voll und dann hat man alle Termine in November gepackt und jetzt ist der November irgendwie so nicht menschlich mehr. Wir starten heute in eine neue Reihe. Wir haben das Jahresthema erneuert und wir haben eine richtige Reise miteinander verbracht über das Jahr mit ganz, ganz vielen Themen und Perspektiven, wie Gott Neues schafft, wie Gott uns erneuern möchte, durch uns Neues in diese Welt bringen will. Und das ist jetzt unsere letzte Reihe, eine neue Hoffnung. Und ich freue mich tatsächlich sehr über diese Reihe, weil ich liebe die Adventszeit sehr. Und gleichzeitig ist bei uns zu Hause alles andere als adventlich, also es ist sehr weit davon entfernt. Ich glaube, es sind noch so ein paar Sträuße aus dem Herbst in irgendwelchen Ecken, wo ich dringend mal entsorgen müsste. Dann haben wir uns vorgenommen, so Advents-Weihnachtsputz zu machen. Vorletzte Woche waren wir voll motiviert und haben gesagt, ja und dann zum ersten Advent ist alles voll sauber und voll schön. Dann war alles stressig, jetzt noch dreckiger als vorher, als wir das gesagt haben. Letztes Jahr in der Adventszeit habe ich auf Social Media von einer evangelischen Pfarrerin ihre Story oder einen Beitrag gesehen und der hat mich total bewegt und ich will ihn euch mitgeben, die gesagt hat, warum stressen wir uns so, wenn der Advent beginnt? Weil es ist ja erst der Anfang. Der erste Advent ist nicht der Tag, wo alles perfekt und ready sein muss für Weihnachten, sondern der erste Advent ist eigentlich der Tag, wo wir anfangen, mal die Weihnachtskisten aus dem Keller rauszuholen, zu überlegen, was möchte ich in dieser Adventszeit tun. Der erste Advent ist ein Anfang der Reise hin zu Weihnachten und nicht das Ende davon. Und dieser Gedanke, der hat mich irgendwie so voll ermutigt und ich hoffe, er ermutigt dich auch. Egal wie es bei dir zu Hause aussieht, heute musst du nicht fertig sein mit allem Weihnachtlichen. Heute fängt es an, dass wir uns miteinander auf die Reise machen, hin zu einem Weihnachtsfest, hin zu einem Fest der Hoffnung. Und genau das wollen wir auch als Kirche tun. Während wir uns vorbereiten auf Weihnachten, während vielleicht auch hier drin jede Woche ein bisschen weihnachtlicher wird, indem wir Schritte Richtung Weihnachten tun, in dieser Zeit wollen wir uns gemeinsam Geschichten der Hoffnung erzählen. Und ich habe uns heute eine Hoffnungsgeschichte mitgebracht zu diesem ersten Advent und die lese ich uns gleich vor. Ich sage aber kurz noch ein bisschen zum Kontext. Es ist eine Geschichte oder eine Erzählung aus dem Jesaja, einem Prophetenbuch, wo es um eine Vision geht. Und es ist eine Vision der Hoffnung. Könnt ihr euch vielleicht schon denken, weil es das Thema ist. Es ist ein Danklied und es passt eigentlich überhaupt nicht in die Situation, in der es geschrieben wurde. Das Jesaja-Buch zählt zu den ältesten Büchern und Prophetenbüchern eigentlich der Bibel und gleichzeitig ist aber dieser Abschnitt, geht man so davon aus, dass der eigentlich viel später, auch als manches andere aus dem Buch geschrieben wurde, und zwar so zur Zeit im 6. Jahrhundert. Und das war die Zeit, wo ganz viel was angekündigt wurde, nämlich dass das Volk Israel umkehren muss, weil sonst vielleicht was Schlimmes passiert, wo dieses Schlimme schon passiert ist und eingetroffen ist. Nämlich wurde zumindest das Nordreich überrannt von Babylon und verschleppt und ein Großteil des Volks Israel ist im Exil in Babylon unter der Herrschaft eines mächtigen Reichs. So auch Jesaja. Und in dieser Zeit schreibt er folgenden Text, den ich uns vorlese. Jesaja Kapitel 9, die Verse 1 bis 6. Ich lese aus der Basisbibel. Das Volk, das in der Finsternis lebt, hat ein großes Licht gesehen. Es scheint hell über denen, die im düsteren Land wohnen. Gott, du lässt sie laut jubeln, du schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir, wie man sich bei der Ernte freut. Sie jubeln wie beim Verteilen der Beute. Zerbrochen hast du das drückende Joch, die Stange auf ihrer Schulter und den Schlagstock der Peiniger. Es ist wie damals, als die Midianiter besiegt wurden. Verbrannt wird jeder Stiefel, mit dem die Soldaten dröhnend marschierten. Ins Feuer geworfen wird jeder Mantel, der im Krieg mit Blut getränkt wurde. Denn uns wurde ein Kind geboren, Ein Sohn ist uns geschenkt worden. Ihm wurde die Herrschaft übertragen. Er trägt die Namen: wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und bringt Frieden ohne Ende. Er regiert als König auf dem Thron Davids und schafft Recht und Gerechtigkeit. So festigt und stärkt er sein Königreich, jetzt und für immer. Der Herr Zebaoth bewirkt das in seiner leidenschaftlichen Liebe. Das ist der Text, der ganz viele krasse und schöne Bilder malt. Deswegen werde ich gleich reinstarten. Wir machen so eine Text-Vers-Exegese, wo wir nochmal in jeden Vers reinschauen, weil da ganz, ganz viel Gutes drinsteckt. Und dann schauen wir so ein bisschen Perspektive Welt und Perspektive wir miteinander als Kirche. Das ist der Plan. Und bevor es so richtig dann losgeht, bete ich nochmal mit uns. Gott, danke, dass du hier bist. Danke, dass du Hoffnung für uns hast, dass du Hoffnungsbotschaften und Hoffnungsperspektive für unser Leben und für diese Welt hast. Und ich bete so sehr, dass du unsere Herzen und unser Innerstes öffnest für dich, für dein Reden, dass du uns sensibel machst, für dein Wirken an diesem Morgen. Ich bete so sehr, dass du uns ermutigst und dass du all das, was ich vorbereitet habe, meine Worte nimmst und das daraus entstehen lässt, was du möchtest und was du heute Morgen sagen willst. Amen. Das Volk, das in der Finsternis lebt, hat ein großes Licht gesehen. Es scheint hell über denen, die im düsteren Land wohnen. Vers 1. Ich weiß nicht, bist du schon mal so eine dunkle Straße allein langgegangen, nachts oder so durch den Wald, kein Licht, keine Taschenlampe, vielleicht warst du mal bei den Pfadfindern, oder du warst im Keller und plötzlich ist das Licht ausgegangen und es war einfach stockdunkel. Dieses Gefühl und dann, wenn man unterwegs ist und am Ende der Straße plötzlich so eine Laterne leuchtet und man sieht es hier schon so aus der Entfernung und man ist so erleichtert und man läuft dahin entgegen. Oder man sieht so irgendwo, wo die Tür zu ist, von oben so im Keller so ein Lichtschein und man weiß, das ist die richtige Richtung, da muss ich hin, raus aus der Dunkelheit. Hier wird beschrieben, ein Volk, das in der Finsternis lebt, im totalen Dunkeln, dieses Gefühl. Und dann sehen sie ein großes Licht. Und dieses Licht zu sehen aus der Dunkelheit, wenn du das schon mal erlebt hast, was ich gerade beschrieben habe, dann weißt du, das ist nicht einfach nur was sehen, sondern das ist eine Erfahrung. Das ist so eine Ganzkörpererfahrung gefühlt. Diese Erleichterung, diese Freude darüber, diese Hoffnung, dieses aus der Dunkelheit hinaus. Genau das beschreibt dieser erste Vers. Und das Spannende, und darauf komme ich nachher nochmal zurück, ich habe ja sehr gelitten im Studium unter den Sprachen, Hebräisch und Griechisch zu lernen. Und es gab ganz manchmal Momente, in denen ich gedacht habe, ja geil, deswegen mache ich das. Und das war zum Beispiel im Hebräischen, als wir die Zeitform Katal gelernt haben. Und die ist hier in diesem Text, die Verben sind in dieser Zeitform geschrieben. Und diese Zeitform Katal, das ist nicht einfach nur Gegenwart oder Zukunft oder Plusquamperfekt 2 oder sonst irgendwas, keine Ahnung, sondern es ist eine Zeitform, die wir im Deutschen gar nicht haben. Es ist nämlich eine Zeitform, die beschreibt etwas, das nicht unterscheidet zwischen Gegenwart und Zukunft, sondern beides in einem. Es ist, was das jetzt ist und das in Zukunft sein wird oder das in Zukunft sein wird und deswegen auch jetzt schon ist. Das ist diese Zeitform, das finde ich ganz faszinierend und total cool, das zu wissen, weil es sehr oft, oder das heißt sehr oft, aber immer mal wieder, gerade in Prophetentexten im Hebräischen vorkommt und es sagt ganz viel darüber aus, wie Gott tickt und dazu aber später nochmal mehr. Spoiler, so hier, habe ich euch angeteasert, müsst ihr dabei bleiben. Wir gehen aber direkt weiter in Vers 2. Gott, du lässt sie laut jubeln, du schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir, wie man sich bei der Ernte freut. Und sie freuen sich vor dir, oder sie jubeln wie beim Verteilen der Beute. Das ist eine Freude über dieses Licht. Eine Freude wie bei einer Ernte. Und da ist wichtig für uns zu wissen, ist jetzt nicht nur so Ernte so, also ich freue mich schon auch in meinem kleinen Gärtchen, wenn dann was wächst und ich meine Karotten rausziehen kann und nicht alles irgendwie gefressen wurde. Aber diese Freude dort, die geht noch darüber hinaus, was diese Freude eines Hobbygärtners oder eines Landwirts ist. Denn sie bezieht sich auf das Erntefest der HebräerInnen. Das heißt Sukkot, vielleicht kennst du, hast du schon mal davon gehört, vom Laubhüttenfest. Das ist ein Dankfest, das jedes Jahr gefeiert wird mit großen Festlichkeiten. Und es ist nicht einfach nur ein ein Fest, wie wir Erntedank feiern, wo man dankbar ist für das, was man jetzt in diesem Jahr geerntet hat, dass man versorgt wird, sondern es ist gleichzeitig ein Fest, das gedenkt an den Auszug aus Ägypten und auch die ersten Früchte, die geerntet wurden, als dann das Volk Israel ins Land Judäa eingezogen ist. Zum ersten Mal nach diesen 40 Jahren in der Wüste. Also da schwingt ganz viel mit. Und zwar von dieser Perspektive, dass Gott versorgt, dass Gott mitgeht, dass Gott befreit aus dem Land Ägypten, dass Gott seine Verheißungen dann erfüllt. Und Adonai, also der hebräische Name Gottes, also Adonai, wird da gefeiert als Geber des Landes, also bei diesem Sukkot-Fest. Und als Garantie dafür, dass das Land auch fruchtbar ist. Das ist diese Perspektive von dieser Ernte. Und da schwingt so viel mit, als ich freue mich darüber, dass ich meine Möhren ausziehe. Und auch das kann ja schon eine sehr große Freude sein. Und dann steht ja diese Freude über Beute. Und auch da ist nicht einfach nur gemeint, ja, hier war jetzt so Krieg und wir haben hier was eingenommen und wir verteilen das und dann freue ich mich, dass ich irgendwie so meine Schatzkiste ein bisschen mehr auffüllen kann. Sondern in der Tradition, in der auch Jesaja hier ist und schreibt, war klar im Alten Testament, wenn Land eingenommen wurde und man was eingenommen hat, dann hat man einen Teil davon Gott gegeben. Ein Teil der Beute war klar, das ist Gott. Warum? Weil man davon ausgegangen ist, Gott hat den Sieg geschenkt. Und dieses, was hier in meiner Übersetzung laut jubeln steht, heißt eigentlich wörtlich übersetzt jauchzen. Und dieses Wort jauchzen hat, das fand ich ganz schön, wie das geschrieben wurde in einem Kommentar, das ich gelesen habe, das entmilitarisiert diese Beute. Denn im Jesaja-Buch ist dieses Jauchzen immer in Bezug auf Gott, Gott, der Befreiung schenkt, und zwar ohne Waffen zu brauchen, ohne Krieg führen zu müssen. Und dieses Gott befreit mich und dadurch habe ich einen Mehrwert und ich kann Teil davon deswegen danken an Gott abgeben, weil Gott mir diese Befreiung schenkt. Das ist dieses Jauchzen, diese Freude über Ernte und über Beute. Vers 3. Zerbrochen hast du das drückende Joch, die Stange auf ihren Schultern und den Schlagstock der Peiniger. Es ist wie damals, als die Midianiter besiegt wurden. Eine göttliche Befreiung, die gerade eben schon so ein bisschen mit angeklungen ist. Und in diesem Vers ist diese göttliche Befreiung so sehr im Blick, so sehr im Zentrum, dass die Frage danach, wer eigentlich Peiniger ist, das Wort Peiniger auch Antreiber im negativen Sinne, so jemand, der einen negativ antreibt, unterdrückt, das wird allgemein gehalten und rückt gleichzeitig in diesem Vers in den Hintergrund. Und das ermöglicht, finde ich zumindest, dass es nicht konkret benannt wird, ja, das sind die Peiniger, das sind die Unterdrücker. Das ermöglicht uns als Lesende des Textes, da hinein zu interpretieren, hineinzulesen, was unsere negativen Antreiber und Unterdrücker sind, von denen Gott befreit. Da ist das Wort, das ist die Sprache von einem Joch, von einer Stange auf den Schultern, das ist ein Bild für eine Last, von einem Stock und all das sind Instrumente der Gewalt und gerade bei Jesaja kommen sie auch öfter vor und sind immer Symbole der Autorität, einer negativen Autorität, die über dem Leben von Menschen steht. In Vers 4 heißt es weiter: Verbrannt wird jeder Stiefel, mit dem die Soldaten dröhnend marschierten. Ins Feuer geworfen wird jeder Mantel, der im Krieg mit Blut getränkt wurde. Ich nehme euch heute ganz viel mit rein in so Hintergrundwissen, aber ich liebe das. Also wenn ich manchmal so andere Perspektiven über den Text auch habe und so zwischen den Zeilen lesen kann. Und diese Stiefel, dieses Wort, das sind tatsächlich ganz konkret die Stiefel der Menschen, die aus Babylon kamen. Das sind so Schnürstiefel gewesen. Und gleichzeitig war es Tradition zur damaligen Zeit, dass im Krieg du danach den Mantel durch das Blut deiner Opfer sozusagen gezogen hast, dass es getränkt war. Und das hat man so aufgehoben als Symbol, dass, ja, wir haben die besiegt. So wie so eine Siegestrophäe. Und was hier in diesem Vers steht, und das finde ich irgendwie so stark, dass es verbrannt wird, dass diese Symbole des Sieges über mich, über mein Volk, über das, was wir uns aufgebaut haben, über diese Symbole des Leidens, des Kleinmachens, des Unterdrückens, all diese Symbole, die den Feind bestärken darin, ich bin mächtiger als die. All das wird vernichtet, es wird verbrannt. Und verbrennen ist ja so ein Vernichten, am Ende ist nichts mehr übrig davon. Jetzt kommen wir zum coolen Teil. Also der war schon, aber jetzt. Denn uns wurde ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt worden, ihm wurde die Herrschaft übertragen. Er trägt die Namen wunderbare Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Hier ist Hoffnungsperspektive. Ein neuer König wird geboren. Und ich glaube, wir alle haben gar nicht so diese Perspektive davon. Also wir haben manchmal das Romantische, ich habe auch The Crown, die Serie gesehen und gewisse andere. Und manchmal so ein bisschen so ein romantisches, ah, da ist jetzt so ein Königshaus und wie das so alles ist. Hier Sissi hat auch eine neue, gibt es auch eine neue Staffel bei Netflix oder wurde neu verfilmt. Da hat Yannick dann auch gesagt, das ist so komisch, dass du das so toll findest, so negative Herrscherbilder und so. Aber so romantisch und schön. Aber trotzdem, hier bei Sissi ist es ja auch ganz krass, dass ein neuer Herrscher gekürt wird, eine neue Königin auch durch Sissi gekürt wird und das folgt so in der Serie. Für all die, die es nicht gesehen haben, ist es sehr so diese Schwanken zwischen Misstrauen und Hoffnung, weil sich jetzt was ändert. Und die Geburt eines Thronfolgers war zu allen Zeiten immer verbunden mit einer richtig krassen Erwartungshaltung des Volkes. Und eine Erwartungshaltung, die weit über das hinausreicht, was die bescheidene und oft bedrückende Gegenwart zu bieten hatte. Man wusste, da ändert sich jetzt was. Und so ein Kind, in das kann man ja ganz viel hineinprojizieren, weil das macht ja noch, also so, das hat noch keine schlechte Entscheidung getroffen. Und meistens waren die Könige, die Herrscher ja nicht gerecht, nicht so wie das Bild, also wie Gott ist, sondern negativ, weil sie Menschen waren. Und jedes Mal, wenn man wusste, ah, da wird jetzt ein neuer Thronfolger geboren, oh, mit dem könnte es was werden, der könnte uns sehen, der könnte für Gerechtigkeit sorgen. All diese Hoffnung war darin. Und wenn wir diese Verse lesen und verstehen wollen, warum die auch so geschrieben sind, wie sie geschrieben da stehen, ist wichtig zu wissen, dass sie so vom Wording her total reinspielen in diese Jerusalemer Königsideologie, also all diese Könige, die es im Volk Israel gab und hatte. Und da gibt es ganz viel an Sprache, Symbolen und Riten, die das Volk Israel hatte. Und die sind übernommen worden zu großen Teilen aus Ägypten und wie man in Ägypten damit umgegangen ist, also mit den Pharaonen, deren Königen. Und in Ägypten war es so, und das finden wir auch hier in diesem Text, dass wenn es eine Amtsübernahme eines neuen Pharaos gab, dann wurden sogenannte Thronnamen über diesen neuen König ausgerufen, über diesen Pharao. Und diese Thronnamen, die sollten einen besonderen Segen Gottes bringen und gleichzeitig so das politische Programm dieses Pharaos oder des, auch dann im Volk Israel, des Königs sozusagen vorstellen. Also im hebräischen Kontext war außerdem klar, die Geburt eines Kindes ist immer ein großer Segen und sie ist oft mit einer Vorherbestimmung verbunden, die sich im Namen äußert. Das ist so dieser Anfang. Und dann steht da, ihm wurde die Herrschaft übertragen. Die Herrschaft auf seinen Schultern steht da eigentlich. Also wenn du eine einfache Übersetzung hast, dann steht da, ihm wurde die Herrschaft übertragen. Oder wenn du eine sehr nah am Urtext Übersetzung hast, dann steht da, die Herrschaft auf seinen Schultern. Und das ist spannend mit dem Blick zu ein paar Verse vorher, wo das beschrieben wird, dieser Stab auf den Schultern, diese Last, diese unterdrückende Last. Und dass da beschrieben ist, ein neuer König, ein Kind wird geboren, ein neuer König. Und diese Herrschaft, die Last, das nimmt er auf seine Schultern. dieses Joch auf seine Schultern, dieses Kind, das nimmt die Last der Gewalt und Autorität auf sich. Und wenn wir uns anschauen, was ist dieses politische Programm dieses Kindes, dieses neuen Königs, dann lesen wir, wunderbarer Ratgeber. Im Wörtlichen steht da, Planer von wunderbaren Taten. Starker Gott. Und dieser Bezug auf die göttliche Stärke meint nicht nur, dass Gott, also meint immer, oder das Bild von den LeserInnen, von den Hörern der damaligen Zeit war immer Schöpfer Gott. Gott in der Geschichte, wirkende Kraft. Diese Perspektiven waren da dabei. Starker Gott, ewiger Vater, fand ich irgendwie sehr spannend. In der Theologie des darwinischen Hauses gilt Adonai als Vater des Königs, also mehr was Besonderes. Und man bittet Gott um langes Leben des Königs. Und gleichzeitig ist die Vaterschaft Gottes durch die Ewigkeit Gottes qualifiziert. Also Gott ist Vater, der König, weil Gott ewig ist. Der König ist das Allerhöchste und nur ein ewiger Gott kann Vater dafür sein. Ewiger Vater, Friedefürst. Und dieses hebräische Wort Shalom für Friede, das ist mehr als nur eine Abwesenheit von Krieg, wie wir es kennen. Es steht für Gesundheit, für Heil, für harmonische Beziehungen, für eine Ganzheit, eine Vollständigkeit und ein allumfassendes Wohlbefinden. Das ist der Wunsch, der hinter diesem Shalom steht. Das ist dieser Name, der über diesem neuen König steht. Das ist dieses politische Programm dieses neuen Königs. Planer von wunderbaren Taten. Schöpfer, starker Gott in der Geschichte. Ewigkeit und Shalom. Und dann in Vers 6 wird dieses Regierungsprogramm, das in diesen Thronnamen zum Ausdruck kommt, ganz klar konkretisiert und vorgestellt. Wie sieht es aus? Seine Herrschaft ist groß und bringt Frieden ohne Ende. Er regiert als König auf dem Thron Davids und schafft Recht und Gerechtigkeit. So festigt und stärkt er sein Königreich jetzt und für immer. Der Herr Zebaoth bewirkt das in seiner leidenschaftlichen Liebe. Und leidenschaftliche Liebe heißt eigentlich im Urtext eifersüchtige Liebe. Gottes Eifersucht ist aber überhaupt nicht dieses negative Gefühl oder diese negative Emotion, die wir kennen und die wir denken, wenn wir an Eifersucht denken, sondern hinter Gottes Eifersucht steckt so ein theologisches Konzept. Und zwar der Anspruch Gottes auf eine exklusive Beziehung mit seinem Volk, eine exklusive Beziehung mit dir. Diese exklusive Beziehung, die sagt, wir gehören zusammen und nichts und niemand soll und darf uns trennen. Dieser Text erzählt von einem Licht, Licht im Dunkeln, von Hoffnung in höchster Bedrängnis, von einer Vision von Frieden und Gerechtigkeit in einer Welt voller Unrecht und Unterdrückung. Und das ist das große Thema dieses Predigttextes. Und das ist nicht nur das große Thema dieses Predigttextes, sondern das ist das große Thema aller biblischen Erzählungen. Immer wieder neu, jede Geschichte, die wir in der Bibel lesen, die buchstabiert das durch, die erzählt es auf eine neue Art und Weise mit anderen Metaphern und Wendungen. Aber es ist immer klar, es geht um eine neue Hoffnung, mitten in Angst und Bedrohung. Eine neue Hoffnung. Und eine neue Hoffnung, das ist nicht nur Thema der Bibel, sondern eine neue Hoffnung ist immer auch Thema von Menschen, die sich nicht zufrieden geben. Menschen, die es wagen, aufzustehen gegen Unrecht, die nicht bereit sind, so zu resignieren oder in Depression zu versinken. Und damit meine ich nicht Depression als Krankheitsbild, sondern diese depressiven Phasen, die wir kennen, wenn wir müde sind von all dem, was in der Welt ist, uns nicht mehr aushalten können und nicht mehr darüber nachdenken können. Wenn wir merken, was alles passiert und wir müssen ja jeden Tag nur die Nachrichten aufmachen, dann kann Weihnachten sein, aber Hoffnung zu haben, ist wirklich herausfordernd. Es ist viel leichter zu resignieren, sich Sorgen zu machen und sich darin zu verrennen, zu versinken. Aber eine neue Hoffnung ist auch Thema von Menschen, die diese Erde nicht den Machthabern unserer Welt überlassen, sondern auf Gottes rettende Nähe hoffen. Und wir so? Ich tue mich manchmal schwer mit Hoffen, weil mich manchmal diese Welt überrennt mit all dem, was passiert. Und es gibt immer wieder Momente, und da bin ich hoffnungsvoll und dann die anderen, da denke ich so, pff, da wird alles nix. Und ich habe mich die letzten Tage gefragt, gestern habt ihr vielleicht mitbekommen, war sehr, sehr große Demonstration in Gießen, weil die neue Jugend, also Jugendorganisation der AfD gegründet wurde. Und in Gießen waren glaube ich, 25.000 bis 30.000 Menschen, die Straßenblockaden gemacht haben, die auf der Straße waren. Und auch in anderen Städten haben Menschen dagegen protestiert. Anfang des Jahres waren Tausende von Menschen überall in Deutschland auf den Straßen, um gegen einen Rechtsruck in unserem Land zu demonstrieren. Und gleichzeitig habe ich aber manchmal das Gefühl, dass Menschen, die gehen auf die Straße, um zu sagen, wir sind dagegen, wir sind gegen so eine Art der Regierung, wir sind gegen dieses Parteiprogramm. Aber all diese vielen Menschen setzen sich in ihrem Alltag nicht dafür ein, eine bessere Welt zu gestalten. In Deutschland sinken in den letzten Jahren immer mehr die Zahlen der Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Vor ein paar Jahren waren wir noch bei über 40%, letztes Jahr waren wir noch nur noch bei 36%. Und selbst bei diesen Menschen, diesen 36%, die sich letztes Jahr ehrenamtlich engagiert haben, war gerade mal die Hälfte der Ehrenämter, welche die sich für bedürftige und unterdrückte, leidende Menschen in unserer Gesellschaft einsetzen. Das sind gar nicht mehr so viele. Also man kann es natürlich positiv sehen, man kann sagen, es sind auch viele besser als nichts, aber es wird immer weniger. Ich glaube, es ist leicht, sich laut zu beschweren in dieser Welt. Das können wir alle, das machen wir ständig. Aber es ist überhaupt nicht leicht, eine Vision der Hoffnung zu malen und daran zu glauben, weil manchmal Hoffen gar nicht so einfach ist. Wir wissen, was alles nicht stimmt, aber eine konkrete Vorstellung davon zu haben, wie es besser sein könnte, wie es anders aussehen könnte, ein positives Zukunftsbild zu haben, Hoffnung zu haben. Ich habe uns ein Zitat mitgebracht von Fulbert Stefanski und er sagt, Hoffnung ist ein großes, rundes Brot, das man zusammen essen muss. Erst dann wird man satt. Hoffnung ist ein großes, rundes Brot, das man zusammen essen muss. Erst dann wird man satt. Hoffnung geht nicht allein. Und die Bibel ist voll von Hoffnungsgeschichten. Und ich glaube, deswegen sind wir Kirche. Ja, das kommt später, aber gut. Alles gut. Ich kann es aber jetzt schon sagen. Deshalb sind wir Kirche, deshalb feiern wir Gottesdienst, weil wir eine Erzählgemeinschaft sind. Wir sind diese Gemeinschaft, die dieses Brot zusammen isst. Was machen wir? Wir singen Lieder zusammen, wir beten miteinander, wir teilen Erinnerungen von dem, was war. Wir erzählen Zeugnisse, was Gott in unserem Leben getan hat. Wir sind in Kleingruppen miteinander unterwegs. Wir feiern Abendmahl. Wir lesen die Texte der Bibel, die Hoffnungsgeschichten erzählen. Und wir lesen sie nicht nur, sondern wir lesen uns selbst in diese Erzählung der Bibel hinein. Vision des Jesajas, die Geschichte der heiligen Nacht, der Auferstehung Jesu. All diese Geschichten, die eine Realität erzählen, die so anders ist als unsere Gegenwart. Aber darin ist eine Kraft, darin ist eine Schönheit. Und jetzt kommt diese Folie, weil hoffen kann man nicht für sich allein. Hoffen können wir miteinander. Weil Hoffnung dieses Brot ist, das man teilen muss, um satt zu werden. Kirche ist bei aller Fehlbarkeit, bei all dem, was so falsch läuft. Und wir haben uns die letzten Wochen damit beschäftigt, mit dem Thema der Themenreihe Faith Spaces Must Be Safe Spaces, wo wir so merken, boah, wir können so viel falsch machen, dass Kirche kein sicherer, kein guter und gesunder Ort der Hoffnung ist. Aber in all dem ist trotzdem Kirche eine Gemeinschaft der Hoffnung. Eine Gemeinschaft, in der die Dunkelheit vom Licht verdrängt wird, weil wir miteinander fähig sind zu vermissen, was zu vermissen, dieses Gute zu vermissen, von dem wir wissen, von dem wir lesen, weil wir uns gemeinsam erinnern und weil wir miteinander die Gegenwart nicht als absolut erkennen, weil wir miteinander sagen, so wie es jetzt ist, so wird es nicht bleiben. Hoffnung nämlich nimmt die Zukunft Gottes vorweg. Das ist der Bogen zum Anfang, zu dieser Zeit des Katal, die davon ausgeht, dass da die Zukunft ist, dieses positive Zukunftsbild, diese Vision, und dass, weil wir Hoffnung haben, weil wir darauf hoffen dürfen, weil wir dieses Licht am Ende der Straße schon sehen, weil dieses Licht, das in die Dunkelheit hineinscheint, weil wir das schon sehen, diese Zukunft jetzt schon auch für uns Realität sein kann. Und das zieht sich durch die ganze Bibel. Das zieht sich durch die Schöpfungsgeschichte, wo Gott ein Wort spricht und es wird Licht und Realitäten verändern sich. In der klösterlichen Tradition, wo so ein kleines Ostern an jedem Morgen gefeiert wird, weil das Licht des Tages die Nacht vertreibt. Weil Hoffnung ist Widerstand. Hoffnung ist Widerstand gegen diese Absolutheit unserer Gegenwart. Und Weihnachten ist eine Hoffnungsgeschichte. Die Geschichte von diesem Kind, das geboren wird als König im Stall, wo Arm und Reich sich treffen, Angesicht zu Angesicht, miteinander was erleben. Von diesem Kind, das heranwächst und überall da, wo dieser Jesus unterwegs ist, Leben verändert, Hoffnung bringt, Freude bringt, Glauben entstehen lässt. Und selbst das Kreuz und das Grab diesen Jesus nicht halten können. Weihnachten ist eine Hoffnungsgeschichte und wir, du und ich, wir sind Teil dieser Geschichte. Weil wir diese Geschichte miteinander teilen. Und wenn wir diese Geschichte miteinander teilen, was wir in der Weihnachtszeit tun, dann teilen wir Hoffnung. Und Weihnachten ist eben nicht nur dieses Schöne, wir dekorieren, wir backen Plätzchen, es fühlt sich irgendwie nett an, mit einem Glühwein über den Weihnachtsmarkt zu gehen und es riecht gut und in uns ist so eine romantische Nostalgie, sondern Weihnachten eigentlich weckt in uns so einen Überschuss an Erwartungen. Von dem, was sein kann, was diese Hoffnungsperspektive ist, all das Gute, was Gott vorhat, all das, wenn du dich fragst, was das ist, was wir in der Bibel lesen, all die Visionen, diese guten Geschichten von einem besseren Leben. Und deswegen weckt Weihnachten auch eine Sehnsucht nach Heil und Trost in uns, nicht nur für uns und unser Leben, sondern eben diese Sehnsucht nach dem Shalom für unsere ganze Erde. Dieses Shalom, das von einem Heil spricht, das ganzheitlich ist. Wie funktioniert das ganz praktisch, eine neue Hoffnung? Das waren jetzt alles vielleicht große Worte und vielleicht haben die Emotionen in dir ausgelöst. Ich will dich einladen, Weihnachten, das große runde Brot in dieser Adventszeit mit Menschen zu teilen. Lad Menschen zu dir ein. Erzähl von Hoffnung, von dem Guten. Fang an, in der Adventszeit nicht jeden Tag ein Schokoladentürchen zu öffnen, sondern jeden Tag 5 Sachen aufzuschreiben oder vielleicht nur 2, für die du dankbar bist, die gut sind. Lies in dieser Adventszeit die Geschichten in der Bibel, diese Hoffnungsgeschichten. Diese Vision der Zukunft Gottes, die jetzt schon für uns gelten. Mich hat so sehr dieser Gedanke bewegt und berührt, dass wir als Kirche, dass wir als Gemeinde dieser Ort, diese Gemeinschaft der Hoffnung sind, so ein Ort der Hoffnung, weil wir das miteinander teilen. Weil wir all das, was wir machen in diesen Gottesdiensten, wenn wir zusammenkommen, machen, um Hoffnung hochzuhalten, um Hoffnung, um uns in diese Hoffnungsgeschichte, die schon seit Tausenden von Jahren geschrieben wird, hineinzustellen. Und ich wünsche dir das so sehr, dass du in dieser Adventszeit das genau das erlebst, dass Hoffnung und eine Veränderung dieser Welt, die so schwer auf unseren Schultern so oft liegt, nicht irgendwo in der Zukunft ist, sondern aus der Zukunft reicht in deine Gegenwart. Gott, ich danke dir, dass du Hoffnungsgeschichte neu erzählst. Ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus auf diese Welt geschickt hast, dass wir Weihnachten feiern dürfen, dass wir uns erinnern dürfen, dass wir uns erzählen dürfen, dass Hoffnung in diese Welt gekommen ist. Für uns ganz persönlich. Ich danke dir, dass wir uns in diese Geschichte hineinlesen dürfen, dass wir mitgemeint sind, dass wir Teil der Weihnachtsgeschichte sind. Weil du uns begegnen möchtest, weil das für uns gilt. Diese leidenschaftliche, diese eifersüchtige Liebe. Wir gehören zusammen und nichts und niemand darf uns trennen. Ich bete so sehr, dass du uns Möglichkeiten und Wege schenkst, wie wir ganz konkret Hoffnung teilen können, damit wir miteinander satt werden. Du weißt, wonach wir gerade Hunger haben, was unser Bedürfnis ist, was unser Leid ist, wo wir Unterdrückung erfahren. Und ich bete, dass du jeder einzelnen Person genau da jetzt begegnest. Amen. Sei dabei in den nächsten Wochen. Wir werden Hoffnungsgeschichten miteinander teilen, weil da Hoffnung ist und das gut tut, sie miteinander zu erzählen. Vielleicht hast du einen ganz konkreten Gedanken, den du schon mitnimmst, vielleicht aber noch nicht. Ich lade dich ein, jetzt auch, wenn Domi schon ein bisschen in die Lobpreiszeit uns mit hineinnimmt, vielleicht nochmal in dich hineinzuhören, Gott zu fragen, was ist eine Sache, die du tun kannst, um dieses Hoffnungsbrot mit anderen Menschen zu teilen?